Liebe Freunde, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, wie wir langsam unser Bewusstseinszentrum verlagern müssen oder verlagern sollen im Zuge der geistigen Entwicklung herunter, zunächst über, also von der Stirnenmitte, wo wir es normalerweise haben, herunter in den Kehlkopfbereich und von dort dann weiter in die Herzgegend. Wenn wir das Bewusstsein in die Herzgegend verlagern, da werden wir dann noch heute darauf kommen, dass das dann damit zusammenhängt, dass wir die Kräfte der Intuition entwickeln.
Vielleicht noch eine Anmerkung. Ja. Die Taoisten schreiben von der Thymusdrüse. Die muss da irgendwo über den Herzen.
Ja, die liegt hier in dem Bereich. Ja. Hängt also mit dem Bereich auch zusammen. Bisschen höher, aber ist nicht ganz also identisch mit diesen Herzkräften, von denen wir heute sprechen werden, aber steht in nahe Beziehung dazu. Wobei überhaupt, also eben natürlich, wenn wir vom Herzen als Zentrum unseres Wesens eigentlich sprechen, dann ist damit nicht primär natürlich das physische Herz gemeint. Das ist nur das äußerlich sichtbare Organ, aber das geht viel tiefer. Ich meine, es gibt ein Ätherherz, es gibt ein Astralherz und es ist, wie wir heute sehen werden, diese Herzgegend, dieser Herzbereich, wo auch dieses Herzchakra liegt, also die zwölfblättrige Lotusblume, das ist der eigentliche Punkt, wo unser Ich eingreift. Also das ist der eigentliche Ich-Punkt in Wahrheit. Also dieser Punkt da zwischen den Augenbrauen, das ist, wie soll man sagen, ein gewisser professorischer Punkt, aber das eigentliche Zentrum liegt also in der Herzgegend. Und ich habe Ihnen das letzte Mal kurz also zitiert, diesen Ausspruch aus Grilparzers Libussa, wo er da dem Schemisel sagen lässt, und das Herz, es ist mein Reich, weit bis an den Sitz der Götter und eine Spanne groß nur in der Brust, das Raum für mich und alle meine Brüder. Also es ist eine sehr schöne poetische Formulierung, aber es steckt mehr dahinter. Und was da alles dahinter steckt, das werden wir uns jetzt anschauen. Und das Wichtige ist, wenn wir den Weg der geistigen Entwicklung gehen, dann ist das auch ein Weg, bei dem wir also allmählich die sinnliche Welt ausschalten müssen. Damit ist nichts gegen die Wichtigkeit und gegen die Qualität der Sinneswelt gesagt. Auch nichts dagegen gesagt, dass wir uns nicht zu anderen Zwecken sehr intensiv auch mit der Sinneswelt beschäftigen sollen. Etwa wenn wir goetheanistisch forschen, dann besteht das ja gerade darin, dass wir sehr intensiv also auf die sinnliche Wahrnehmung eingehen. Aber wenn wir den Weg zur, wenn Sie so wollen, übersinnlichen Wahrnehmung suchen, den Weg also zur unmittelbaren Erfahrung des Geistigen suchen und damit letztlich auch dann den Zugang zum Christus suchen, weil auch der wird uns nicht mehr als sinnliches, als physisches Wesen entgegentreten, sondern kann nur geistig erfahren werden, dann müssen wir auf diesem Weg also die Sinneswahrnehmung ausschalten, langsam, schrittweise. Das passiert eben auch auf diesem Weg, wenn wir das Bewusstseinszentrum langsam von der Stirnenmitte herunter verlagern über den Kehlkopfbereich in die Herzgegend hinein. Also je tiefer sozusagen dieser Bewusstseinsmittelpunkt herunter verlagert wird, desto mehr fernt sich die Sinneswelt, könnte man sagen. Das Wichtige ist eben dabei, dass dann die geistige Konzentration eben nicht auf die Sinneswelt gerichtet ist. Sie kann ohne weiteres noch wahrgenommen werden. Also es ist nicht so, wenn man jetzt Intuition erlebt, dass es unbedingt so sein muss, dass es völlig finster ist. Also man kann sozusagen noch so wie entfernt die Sinneswelt irgendwo sehen und sich orientieren, aber mit dem eigentlichen Zentrum des Bewusstseins ist man eben woanders. Also das ist eigentlich ein Kunststück, das wir heute erst so allmählich zusammenbringen können, dass wir unter Umständen durchaus beides haben können. Es muss nur so sein, dass das, was also sinnlich um uns herum ist, dass das eben einfach auf unsere Seelentätigkeit jetzt keinen wesentlichen Einfluss mehr nimmt. Also das ist damit gemeint. Wir haben das schon besprochen, also wie das auch geht, wenn wir etwa mit diesem Zentrum, mit dem Kehlkopfzentrum uns beschäftigen, dann ging das dadurch, dass wir uns also auf die Kräfte der Sprache konzentrieren, dass wir zuerst einmal also im Sinne der Sprachgestaltung rezitieren lernen, mit Mantren uns vielleicht beschäftigen, sie wirklich aus dem Lauterlebnis heraus gestalten und erleben. Und wie wir dann aber dazu übergehen, die Sprache nicht mehr so weit gehen zu lassen, dass sie die äußeren Sprachorgane ergreift, sondern dass wir diese sprachbildenden Kräfte bereits im Seelischen abfangen und uns dort darauf konzentrieren und sozusagen innerlich das Sprechen erleben, nicht mehr äußerliches durchführen, sondern innerlich es erleben. Und das ist schon ein Weg, wo wir uns sehr deutlich auch von der äußeren Wahrnehmung dadurch zurückziehen und uns ganz konzentrieren auf eine innere Seelentätigkeit, die zunächst einmal unsere eigene Seelentätigkeit ist, in der aber durchaus Weltgesetzmäßigkeiten leben, weil in den sprachbildenden Kräften, also in den lautbildenden Kräften, in den vokalbildenden Kräften, in den konsonantenbildenden Kräften, da liegen hier eigentlich Weltenkräfte drinnen, also in den Vokalen, alles das, was mit den Planetensphären zusammenhängt, in den Konsonanten, das, was mit den Tierkreiskräften zusammenhängt. Also letztlich steckt dahinter ja das schöpferische Weltenwort selber, der Christus letztlich, der als die formende Kraft auch im Kosmos aufgetreten ist. Wir müssen uns also zunächst einmal auf unser Inneres konzentrieren. Wenn wir uns auf das Bewusstsein oben haben, so wie wir es heute im Alltagsbewusstsein haben und durch die Sinne in die Welt hinausschauen, dann zerstreuen wir uns eigentlich durch die Sinne in die Welt hinaus. Das ist ja auch das Bild dieser Zerstückelung etwa des Osiris. Das ist also die Zerstückelung des Bewusstseins eigentlich durch alle Sinnestore hinaus in die Welt. Und wir verlieren uns an die Welt bis zu einem gewissen Grad dadurch. Es geht also zunächst darum, sich zu konzentrieren auf das eigene innere Seelenleben und auf die eigene innere Seelentätigkeit, die wir bewusst, aber ganz voll bewusst herbeiführen. Nur der andere Punkt ist, wir stehen damit zugleich vor einer großen Klippe, vor einer großen Gefahr. Weil wenn wir uns so ganz aufs Innere konzentrieren, dann stehen wir sofort vor der Gefahr, ganz im Egoismus zu versinken. Wenn wir uns so durch die Sinne zerstreuen in die Welt, dann zieht uns die Welt überall hin, da ist die Gefahr des Egoismus noch gar nicht so groß, wenn wir naiv einfach in die Welt hinausblicken. Aber wenn wir so ganz uns nur mit unserem Inneren beschäftigen, ist die Gefahr, dass wir uns so in einer eigenen Welt abschließen und nur mehr uns mit uns selbst beschäftigen und wir eigentlich die Welt draußen verlieren. Also die Kunst ist, wie steige ich in mein Inneres hinein, ohne die Verbindung zur Welt zu verlieren. Der Punkt ist, wenn wir in unser Inneres hineinschicken, lösen wir uns einmal von der sinnlichen Welt draußen. Die Frage ist, können wir die Welt auf andere Art wiederfinden, nämlich auf geistige Art wiederfinden. Also jetzt nicht auf sinnliche Art, durch die sinnliche Wahrnehmung, durch die wir uns zerstreuen, zersplittern in die Welt, sondern können wir, indem wir in unser Inneres hineinsteigen, etwas finden, einen Ort sozusagen, einen Platz finden, wo die ganze Welt darinnen lebt, aber auf geistige Art lebt. Nicht auf sinnliche Art lebt, sondern auf geistige Art lebt. Und diesen Ort gibt es eben tatsächlich, und das ist genau unser Herz. Nicht das physische Herz, aber das physische Herz ist sozusagen der Meilenstein, der dort steht, wo dieser Platz ist. Aber wenn wir in unser Inneres hineinblicken, sozusagen in die Herzgegend geistig hineinblicken, dann liegt in diesem Herzbereich die ganze geistige Welt drinnen. Also man könnte sich das so vorstellen, wenn Sie das ganze Herz jetzt nehmen würden und Geistiges umstülpen, nach außen stülpen, dann würde sich das eröffnen zu einer ganzen Welt, zum ganzen Universum eigentlich, zum ganzen Kosmos, aber auf geistige Art. Also wenn wir oft sprechen von dieser Entsprechung des Mikrokosmos mit dem Makrokosmos, also des Menschen mit dem großen Kosmos draußen, so gilt das insbesondere und in allerhöchstem Maße für unser Herz. Bei den anderen Organen ist es so, dass die eigentlich Teilbereichen des Kosmos immer entsprechen und diese widerspiegeln. Das Herz ist einerseits also ein Zentrum, in dem sich besonders die Sonnenkräfte konzentrieren, aber eben mehr noch, der ganze geistige Kosmos lebt darin. Der ganze geistige Kosmos lebt in diesem Herzbereich. Also, wie formuliert das der Steiner, sie gucken in die Welt hinaus und sehen den Umkreis und fragen sich, was ist da in diesem Umkreis, was wirkt aus diesem Umkreis herein, wo finde ich irgendetwas in mir, was damit verwandt und gleicher Art ist, wenn ich in mein eigenes Herz hineinschaue. Da ist gewissermaßen der umgekehrte Himmel drinnen, das polarisch Entgegengesetzte. Weil wenn Sie hier das Peripherische haben, den ich möchte sagen, ins Unendliche erweiterten Punkt, haben Sie den Kreis zusammengenommen im menschlichen Herzen. Die ganze Welt ist da drinnen. Also da wird auch wieder angesprochen, dieses Bild von Punkt und Umkreis, das ich das letzte Mal auch erwähnt habe. Im Übrigen, dieses Bild von Punkt und Umkreis ist so ein ganz einfaches Symbol, in dem aber sehr, sehr viel drinnen liegt. Also das ist ein Symbol, über das man sehr, sehr viel meditieren kann. Und interessanterweise und nicht zufälligerweise ist ja auch das Sonnensymbol genau das, ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte. Man könnte sagen, im Kosmos draußen nimmt die Sonne eben denselben Platz ein wie in uns. Das Herz, das sind Dinge, die entsprechen. Das heißt, die Sonne ist für den ganzen Kosmos das, was für uns unser Herz ist. Also auch in gewissem Sinne durch die Sonne, durch die Sonnenkräfte spricht der ganze Kosmos in Wahrheit. Und sollte es auf andere, aber durchaus vergleichbare Art mit unserem Herzen und daher dann auch die Entsprechung zwischen Sonne und Herzen. Aber sehen wir uns das noch etwas genauer an. Fangen wir mal durchaus beim physischen Herzen an. Das Herz hat etwas mit dem Blut zu tun. Es ist zwar nicht also die Pumpe, die das Blut herumtreibt, wie man heute immer wieder hört, sondern es ist eigentlich genau umgekehrt, der Blutkreislauf treibt die Herztätigkeit an und das Herz hat nur eine regulierende Funktion und eine wahrnehmende Funktion dadurch, indem es also jede Veränderung des Blutkreislaufs, jede Schwankung darin registriert. Und das Blut, das wissen wir auch, das Blut ist ein ganz besonderer Saft. Das Blut ist das unmittelbarste physische Werkzeug für das menschliche Ich. Also das heißt, wenn das Ich in den Organismus, bis in den physischen Organismus herein eingreift, dann geht das alles eigentlich über den Umweg des Blutes. Man könnte dann sogar so noch genauer sagen, dass das also sehr, sehr viel damit auch zu tun hat mit der Blutwärme. Also insbesondere in die Blutwärme hinein, in das Feuer im Blut sozusagen wirkt das Ich ganz unmittelbar. Also es geht gar nicht so um die physische Substanz, sondern um die Wärmesubstanz, die da drinnen ist. Das ist eigentlich der unmittelbare Eingriffspunkt des Ich. Die Wärme ist überhaupt so ein sehr interessantes Naturelement, weil die Wärme ist ein Tor, wo wirklich, dass das geöffnet ist durch alle Welten, könnte man sagen. Von der physischen Wärme die man äußerlich mit Thermometer feststellen kann, geht das Tor zur ätherischen Wärme, geht es weiter zur Seelenwärme, wenn man so will, also das, was im Astralischen ist, bis zum Geistesfeuer, also dort, wo wirklich der Funke des Ichs dann drinnen lebt. Also in dieser Blutwärme, in diesem Blutfeuer lebt das Ich unmittelbar und das hat sein Zentrum eben im Herzen. Und alles, was das Ich an schöpferischen Kräften aus der geistigen Welt herausholt, das geht eben durch dieses Tor des Herzens hinein, geht da in die Blutwärme über und wird durch den Blutkreislauf sozusagen dann durch den ganzen Körper getragen. Das ist sozusagen der Mechanismus, könnte man jetzt naturwissenschaftlich sagen, durch den das Ich also hereinwirkt. Bis in die physische Körperlichkeit hinein. Dadurch wird eigentlich alles in Bewegung gesetzt, im Grunde. Und das heißt eben auch, die ganzen Geheimnisse der geistigen Welt sind im Herzen beschlossen und eben auch dadurch, aber die Geheimnisse unseres eigenen Ich, die liegen auch da drinnen. Die liegen also nicht da oben in Wahrheit, also schon gar nicht in unserem Alltagsbewusstsein. Man kann also ohne weiteres ziemlich, ohne ganz falsch zu liegen, sagen, alles das, was normalerweise im Alltagsleben durch unser Bewusstsein zieht und was wir für uns selbst halten, hat höchstens periphere Bedeutung für unser Ich, hat nichts damit zu tun. Also es hat nichts damit zu tun, die Sprache, die wir als Muttersprache erlernt haben. Ich meine sicher, wir haben sie uns durch unser Schicksal ausgesucht, von dem her hat schon einen Grund, dass wir sie haben, aber dass wir gerade diese Sprache sprechen, trotzdem sagt noch nicht wirklich etwas über unser Ich aus. Auch nicht alles das, was wir in der Schule gelernt haben, was wir auf der Universität oder sonst wo gelernt haben. Auch unsere Lebenserfahrungen, unsere Erinnerungen, das alles ist noch nicht wirklich das Ich. Und schon gar nicht das, was wir uns einbilden über uns, also was wir uns denken, also wie toll wir sind oder wie wenig toll wir sind. Es gibt meistens so zwei Gruppen von Menschen, die einen überschätzen sich immer total und halten sich für weiß Gott was und die anderen unterschätzen sich. Selten, dass es genau das Mittelmaß treffen, wo sie wirklich stehen. Das wäre die Kunst, das einmal herauszufinden. Aber das können wir nicht herausfinden durch das, was wir im Alltagsbewusstsein tragen. Durch das zunächst finden wir es nicht heraus, aber es lebt in unserem Herzen. Dann lebt es drinnen und die Kunst ist also hier das Bewusstsein hinzutragen. Und dann schlagen wir sozusagen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, indem wir das Geheimnis des Ich, naja, ergründen ist vielleicht am Anfang schon zu viel gesagt, aber mal herantasten uns und zugleich eben an die Geheimnisse der geistigen Welt herankommen. Eines ohne das andere geht nicht. Das Ich ist das Tor in die geistige Welt und wir können nicht aufs Ich hinschauen, ohne dass wir durch dieses Tor durchschauen in die geistige Welt. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Also wenn wir in das Ich, in das Herz hineinschauen, dann ist es wirklich unser Reich, das Reich unseres Ich und es ist zugleich weit bis an den Sitz der Götter, jetzt im Sinne des Zitats da von Grillparzer, denn es ist die ganze geistige Welt drinnen. Es ist eine Spanne groß in der Brust, physisch gesehen, und doch ist darin ein Raum für mich und alle meine Brüder. Das heißt, in diesem Geistesraum, der sich dadurch eröffnet, sind eigentlich alle anderen geistigen Wesen auch darin zu finden. Namentlich unsere Mitmenschen sind darin zu finden, die Toten sind hier zu finden und dann die ganzen Hierarchien, die über uns stehen. Jetzt enthüllt sich das erst so schrittweise nach und nach, wie die Bewusstseinsentwicklung weiterschreitet. Das heißt, wenn es uns gelingt, das Bewusstsein langsam hier im Herzzentrum erwachen zu lassen, dann beginnen wir das mitzuerleben. Also insbesondere eine der ersten Begegnungen, die man haben kann, ist eben die mit den Toten vor allem. Das ist eine der ersten Begegnungen mit geistigen Wesenheiten. Das sind eben die geistigen Wesenheiten, die uns am allernächsten stehen im Grunde. Also eben jene Toten vor allem, mit denen wir hier im Erdenleben, solange sie noch auf Erden lebten, zu tun gehabt haben. Es ist sehr schwer, Kontakt zu Toten zu bekommen, die man nicht aus dem Erdenleben kennt. Das hat Rudolf Steiner auch immer sehr deutlich gemacht. Das geht dann höchstens über Umwege irgendwie, aber so direkt. Aber dann kann es sehr gut gehen, also den Kontakt zu Toten zu bekommen, mit denen man im Erdenleben zusammen war. Das ist eines der ersten Dinge. Ist sogar in der Regel noch leichter, als in unmittelbare geistige Beziehung zu kommen, als zu Menschen, die noch auf Erden leben neben uns. Das ist auch interessant. Also diese unmittelbare geistige Beziehung ist mit den Toten am stärksten. Und oft ist es so, dass man einen Menschen, auch das beschreibt Steiner sehr oft, so richtig kennenlernt erst dann, wenn er über die Schwelle gegangen ist. Wenn man dann diese Verbindung haben kann, dann eröffnen sich da so viele neue Dinge und so viele neue Impulse, weil dann eigentlich erst so richtig das herauskommt, was wirklich sein Ich ausmacht. Weil die ganzen Hüllen rundherum wegfallen, die im Grunde den Blick auf das wirkliche Wesenszentrum verhüllen. In Wahrheit. Nicht nur wir beurteilen Menschen hier nach dem, ja, von mir aus, wie schaut er aus, welchen Beruf hat er, welcher Tätigkeit geht er nach, ist er eher braver, fleißiger Mensch oder ist er ein schlamperter Mensch und so weiter. Also viele Dinge, die aber eigentlich Äußerlichkeiten sind, die stehen uns hier sehr im Wege. Und wir messen die Menschen aber viel mehr an diesen Dingen. Also zum Beispiel, ein ganz, ganz extremes Beispiel, weil wir im Comenius-Institut sind, also wenn man es mit den Behinderten zu tun hat, bei denen das Ich nicht die Möglichkeit hat, sich voll und ganz durch das körperliche Werkzeug auszusprechen. Da können ja ganz hochentwickelte Individualitäten darinnen stecken, nur das Werkzeug ist halt beschädigt. Also wenn man sie beurteilen würde nach dem, was sie äußerlich uns darbieten, dann würden wir völlig, völlig falsches Bild bekommen. Und das ist eigentlich ja eh immer noch sehr verbreitet, also dass man ein ganz falsches Bild bekommt. Ich meine, da hat sich natürlich heutzutage niemand mehr so wirklich zu sagen. Zum Glück ist man da schon ein bisschen vorsichtiger geworden, aber ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich ja teildenken. Und letztlich läuft dann hinaus, naja, dann bewahren wir es halt irgendwo in der Ruhe auf und damit ist es schon genug.
Die Menschen, die mit ihnen zusammenarbeiten, die meisten, die ich
ja.
Denen, die sagen dann doch, dass das ganz anders
ist. Ja, natürlich. Natürlich. Das ist richtig. Und man kann also. Ja, sie können einem sehr viel geben und man hat auch die Verpflichtung, ihnen etwas zu geben und man kann ihnen auch sehr viel geben. Halt nicht auf der intellektuellen Ebene, sondern es geht dann sehr viel mehr über die gefühlsmäßige Ebene, da sind sie sehr wohlempfänglich. Selbst wenn also die Sinnesfähigkeiten sehr eingeschränkt sind und die Denkfähigkeit sowieso, also das ist alles kein Hindernis, im Gegenteil, es ist oft sogar eine Möglichkeit, gewisse Dinge, zum Beispiel künstlerische Dinge, in ihrem wirklichen Kern ganz ungestört hinüberzubringen. Und sie nehmen das absolut auf, absolut auf. Sie können es nicht intellektuell dann formulieren und Sie können nicht jetzt, wenn Sie irgendein Lied oder irgendein Weihnachtslied oder was hören oder vielleicht sogar selber irgendwie mitzugehen versuchen, Sie können sicher nicht ein paar gescheite Worte darüber sagen, aber Sie empfinden es und Sie empfinden den eigentlichen künstlerischen Gehalt der Sache, den eigentlichen geistigen Gehalt der Sache. Vielleicht stärker als unsere hochgescheiten Leute unserer Tage heute. Weil da spielt sich der Intellekt und dann immer dieselben Weihnachtslieder, es ist eh immer fad und man kann schon immer hören, natürlich aus den Kaufhäusern tut uns dann auch noch entgegen und da wird natürlich dann der letzte Rest davon zerstört, aber da steht der Intellekt also ganz stark im Weg, die Dinge aufzunehmen. Auch jedes Gedicht, jedes Theaterstück, eigentlich müsste man es zunächst einmal so aufnehmen, dass man den Intellekt völlig beiseite legt. Das heißt, das, was man aufnimmt, wo man intellektuell gar nichts versteht daran, ist der eigentliche künstlerische Gehalt. Und die ganzen gescheiten Abhandlungen darüber, die sind ja interessant vielleicht, aber mit dem eigentlichen Künstlerischen haben sie nichts zu tun, denn das eigentlich Künstlerische ist, wenn man jetzt die Sprache zum Beispiel hernimmt, ist das Spiel, das gestalterische, schöpferische Spiel mit den Lautkräften, mit den Vokalkräften, mit den Konsonantenkräften, was die miteinander tun. Die Laute sind etwas Wesenhaftes. Da stecken eben hinter den Vokalen die Planetenwesen, hinter den Konsonanten die Tierkreiswesenheiten, also das sind ganz hohe, weil da kommen wir so in den Bereich der Cherubim und Seraphim heran, da sind wir also in ganz hohen Bereichen oben. Und die tun eigentlich dann etwas miteinander. Und das ist die eigentliche Geschichte, egal was der äußerliche Inhalt des Gedichtes oder so ist. Der ist eigentlich auch nur eine Hülle, die ich zwar brauche, weil ich kann halt nicht sprechen, ohne dass ich irgendeinen Inhalt habe, sonst kann ich nur unverständliche Laute äußern, obwohl es eh solche Versuche ja auch gegeben hat in der Sprache. Das Grundkonzept ist ja gar nicht so dumm. Die Frage ist, ob der Jandl hat für solche Sachen gemacht, aber ob der die geistigen Einsichten dazu gehabt hat, ist wieder eine andere Frage. Aber dass man es versucht, ist durchaus interessant. Also, oder Schiller, ich habe das glaube ich schon öfters erwähnt, wenn er ein Gedicht geschrieben hat, war es in der Regel so, dass er lange bevor er einen Inhalt für das Gedicht gehabt hat, hat er eine Melodie im Kopf gehabt. Und diese Melodie wurde immer konkreter und dann hat er sich irgendeinen Inhalt gesucht, den er in diese Melodie, in diese sozusagen bereits sehr stark ausgestaltete Form, in diese Klangform hineingießen kann. Also er ist nicht vom Inhalt ausgegangen und gesagt, ich schreibe jetzt über, was weiß ich, den Ibikus oder irgend sowas. Nein, sondern ich habe eine Melodie und dann suche ich irgendein passendes Thema dazu, von dem ich das Gefühl habe, das verträgt sich sehr gut mit der Melodie, die ich im Kopf habe. Und Goethe hat das wieder viel mehr mit Farbeindrücken, mit optischen Eindrücken verbunden. Also er hat Bilder vor Augen gehabt, aber auch mehr eben Farbstimmungen, solche Dinge vor sich gehabt und die hat er dann versucht in Laute auszudrücken und auch dann dazu den Inhalt gesucht. Aber eigentlich geht beim richtigen Dichter geht's nicht aus vom Inhalt. Das ist nur das, von dem die Kritiker dann ausgehen, wenn sie es beurteilen, weil die nur den Inhalt sehen meistens.
Von so einer christlichen Religionsgemeinschaft oder Sekte,
ja,
wie auch immer, so ein Tonband einmal in der Hand gehabt.
Ja.
Und da ist auch dieses intellektuell lose Sprechen angezogen worden.
Ja.
Und, man kann das nachvollziehen. Also jeder kann sich hinsetzen und zum Plappern anfangen.
Ja, 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 es ist richtig.
Das ist,
ja.
Das ist hochinteressant.
Ja, es ist richtig, ja.
Weil das hat schon eine Kraft.
Es hat eine starke Kraft, ja. Na, und ich versuche es in der Sprachgestaltung auch immer so, ich sage es immer wieder den Leuten, zuerst einmal müssen wir die Sprache verlernen, nämlich unsere Alltagssprache. Wir müssen sie eigentlich neu lernen, nur mit Bewusstsein, jetzt so wie sie das Kind lernt, wenn das Kind zu sprechen anfängt. Im Grunde müssen wir dort zu dem Punkt wieder zurück. Und beim Kind ist es eben genau so, es fängt an zu plappern aus Freude, die Laute zu bilden. Und versteht am Anfang noch gar nicht, was das bedeutet. Das sagt ihm der Silbe und ba, ba. Aber dass es einen Begriff davon wirklich hat, das ist noch gar nicht der Fall. Da können dann oft kuriose Sachen herauskommen, dass das also ganz was Falsches damit benennt vielleicht.
Das klingt immer gut.
Es klingt immer gut, ja, es klingt immer gut. Also dieses Spielen, dieses Ringen mit den Lauten, das ist das Wichtige. Und auf diese Ebene müsste man eigentlich stoßen, immer wenn man so ein Kunstwerk gestaltet, und eigentlich müsste man bis zu der Ebene zurückkommen.
Ist es nicht auch das Ziel, wenn dann sozusagen die Sprache, die einzelnen Sprachen zu einer Gesamtsprache,
ja,
zusammenwachsen, wo jeder anders spricht,
ja,
und trotzdem
verständlich. Ja, genau. Genau, weil dann passiert eigentlich dieser Prozess, also wenn das Kind die Sprache lernt, ist es, also es lernt durch Nachahmung, es plappert es nach, es spricht es nach und langsam lernt es auch zu verstehen, auf was sich das bezieht. Dieser ganze Prozess, der jetzt beim Kind eine gewisse Zeit dauert, der wird einmal sozusagen auf den Augenblick fast zusammengeschoben, das heißt in dem Moment der Konversation, des Gesprächs miteinander, hören wir, gestalten gleich nach innerlich, das tun wir in Wahrheit immer, wenn wir zuhören, sprechen wir nämlich immer leise mit, das ist uns nur nicht bewusst. Das kann man sogar zeigen, also dass der Kehlkopf die Bewegungen ganz leise mitmacht. Daher, natürlich, er hat gute Sprache einen anderen Einfluss dann auf die eigene Sprache, die man entwickelt, als schlechte Sprache. Und das ist auch der Grund, warum er dann trotzdem mit der Zeit, auch wenn man in einer anderen Sprachumgebung lebt, verändert sich auch die eigene Sprache. Sie wird anders, weil man immer leise mitspricht und das ändert dann langsam auch unsere eigenen Sprachgewohnheiten. Also das ist ein Prozess, der durchaus eben auch noch in einem späteren Lebensalter passiert. Er ist natürlich sehr stark und sehr intensiv in der Kindheit, aber es passiert durchaus bis zu einem gewissen Grad auch in einem späteren Lebensalter, nur ausgedehnt auf einen ziemlich langen Zeitraum. Es dauert. Aber zum Beispiel, wenn er, weiß ich nicht, einer unserer deutschen Nachbarn nach Wien versetzt wird, nach einer Zeit kann man sicher sein, dass seine Sprache eine gewisse leise wienerische Färbung bekommt. Und das wird dann so irgendwas Undefinierbares vielleicht. Man weiß dann nicht, von wo kommt er eigentlich. Weil oben klingt er dann auch schon wie kein Einheimischer mehr. Also, und dieser Prozess also wird sich verstärken, dass wir wirklich im Augenblick des Sprechens mit einem anderen Menschen diesen ganzen Prozess nachvollziehen, durch Nachahmung die Sprache des anderen nachbilden und im Nachahmen zugleich lernen, sie zu verstehen. Also dann wird die Sprache wirklich absolut schöpferisch sein, wird wirklich absolut Ergebnis der Tätigkeit unseres Ichs sein und trotzdem uns nicht isolieren. Aber wenn es heute so wäre, dass jeder seine eigene Sprache spräche, dann würden nicht sehr viele Gespräche zustande kommen. Dann würden die Leute aneinander sehr stark vorbeireden. Oder man müsste sehr mit Hand und Fuß reden. Geht ja auch. Also das spielt ja auch eine Rolle, weil das Sprechen ja durchaus auch noch mehr ist als nur das, was über das Lautmäßige kommt. Wir sprechen ja in Wahrheit mit dem ganzen Körper. Und im Sprechen ist auch immer der ganze Körper beteiligt. Also in diesem Bereich müssen wir hin. Und das ist auch so wichtig, zum Beispiel, wenn wir mit den Toten sprechen. Weil wir jetzt also davon gesprochen haben, dass wir den Toten als erstes eigentlich begegnen in der geistigen Welt. Dass das also zumindest sehr häufig so ist, dass das die ersten geistigen Wesen sind, mit denen wir in irgendeine Verbindung kommen. Der Tote hat in gewissem Sinne noch so etwas wie Sprache. Am Anfang, also kurz nach dem Tod, sogar noch also sehr starke Anklänge an die Muttersprache, die er gesprochen hat. Nur fällt das langsam ab, also der Steiner beschreibt das sehr schön, also wie zuerst die Hauptworte verschwinden, dann verschwinden die Empfindungsworte und zum Schluss das Letzte sind also die Tatworte. Also dort, wo Tätigkeit drinnen ist, das bleibt am längsten übrig noch. Aber auch das löst sich langsam auf und löst sich dann eben auf in die Laute letztlich, in das Lauterlebnis. Und das bleibt. Also in Lauten in gewissem Sinne zu sprechen, das ist etwas, was die ganze geistige Welt tut. Nur sie klingen dann natürlich eben nicht mehr genauso, wie sie hier äußerlich klingen. Also es wird ein sehr viel intensiveres und weiteres Erlebnis, also das wir uns hier im Sinnlichen gar nicht vorstellen können. Solche Töne können wir hier sozusagen gar nicht hervorbringen. Weil ich meine, letztlich weitet sich es wirklich bis zu dem, was man als Sphärenharmonie bezeichnen kann. Weil die Sphärenharmonie ist ja eigentlich nichts anderes als das tönende Gespräch der geistigen Wesenheiten, die den ganzen Kosmos aufbauen. Im Grunde ist es ja nichts anderes. Und sie sprechen eben auch in Vokalen und in Konsonanten, nur halt in kosmischen Dimensionen.
Der einzelne europäische Tote zum Beispiel kann dann im afrikanischen oder
asiatischen
Raum verstehen, was die Menschen sprechen oder was ein Mensch spricht.
Also, wie gesagt, das erste Wichtige ist, dass wir überhaupt einen Kontakt bekommen und auch umgekehrt, nämlich auch, dass der Tote einen Kontakt bekommt, ist, dass er den Menschen aus dem Erdenleben kennt. Das ist in der Regel eine ganz wichtige Grundbedingung. Also angenommen, er kannte einen Europäer oder was, dieser Asiate. Genau. Dann ist das durchaus möglich, zu einer Verständigung zu kommen, aber natürlich eben auf der Ebene dort, wo es beginnt, also in diese Vokal- und Konsonantenerlebnisse sich aufzulösen. Jetzt ist die Frage natürlich, wie man selbst sich dessen bewusst wird. Man darf sich also nicht so vorstellen, auch als wie hier, dass man halt zusammensitzt und miteinander redet und dass das so ein Wechsel redet, so unmittelbar, so einfach geht es oft nicht. In der Regel ist der Kontakt mit den Toten so, dass wenn ich den Kontakt mit den Toten suche und finde, das Erste, was man bemerken kann, ist meistens, dass gewisse Fragen auftauchen, die man sich vorher nicht gestellt hat. Gewisse Dinge, die einen vorher gar nicht interessiert haben oder die einem auch ganz selbstverständlich vielleicht waren, plötzlich fragt man, wieso ist das so, warum ist das so. Das sind nämlich die Art, wie die Toten zu uns sprechen. Es tauchen Fragen auf. Wenn wir es jetzt oft ist es so, dass man das aus dem Schlaf mitbringt. Also der eigentliche Kontakt findet im Schlaf statt und man bringt sich aus dem Schlaf gewisse Rätselfragen mit, zu denen man selber dann die Antwort suchen muss. Und man wird dadurch langsam, wie soll ich sagen, durch den Toten dorthin geführt, wo er eigentlich hin will, also über welches Gebiet er sozusagen sprechen will. Also das heißt, er führt uns dorthin, durch Fragen uns mit gewissen Gebieten, mit gewissen Bereichen zu beschäftigen, und was wir da an Antworten finden, das ist eben das, was wir dann dem Toten zurückgeben. Also es ist in der Regel nicht, also so wie es bei manchen Primitivhellsehern ist, also wenn man halt jetzt die Onkel Poldi befragt, die hinübergegangen ist, du, wo hast du deinen Schmuck versteckt und so weiter, das sind eigentlich relative Kindereien. Ich meine, es kann schon manchmal funktionieren, hat aber mit dem Toten selber, das heißt mit seinem geistigen Wesenskern, überhaupt nichts zu tun. Also in der Regel sind es dann gewisse Reste des Ätherleibs oder des Astralleibs, in denen diese Informationen drinnen sind, die dann solche dubiosen Hellseher abrufen können. Und das Verwechseln mit dem Toten selber, also das ist aber auch der Tote selber nicht mehr, das ist eigentlich nur das Gewandel, das übersinnliche Gewandel, das er sich schon längst ausgezogen hat. Und, ja.
Persönlichkeiten, dass der eine nur damals gestorben und der
andere
noch. Unter dem Lebenden handelt es sich um eine höhere strebende Persönlichkeit.
Ja.
Der Tote ist aber ein relativ einfacher Mensch,
ja,
in seinem Leben gewesen. Inwieweit muss der geistig hochstehend sein, dass er auch als Toter in diese feinen dass ja. Das Rätsel jetzt noch lebend eindringt.
Naja.
Dadurch, dass er tot ist, ist er automatisch nicht geistig.
Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist jetzt eine große Frage, wie er auf Erden gelebt hat. Es kann ein sehr einfacher Mensch sein, aber wenn er zum Beispiel eine sehr starke Gemütstiefe hatte, zwar intellektuell nicht besonders entwickelt war, aber eine sehr starke Gemütstiefe hat, das heißt die Dinge und das Leben tief in sein Gemüt aufnimmt und auch aus dem heraus agiert hat, dann kann das ein wunderbares Gespräch sein. Dann kann der sicher, also aus der geistigen Welt heraus, die interessantesten Fragen stellen. Wenn er hier eine sehr einfache Persönlichkeit war und noch dazu nur ganz materialistisch ausgerichtet war, dann wird es überhaupt sehr schwer, mit ihm in Kontakt zu kommen. Und schon noch schwerer, in einen fruchtbaren Kontakt zu kommen. Denn das Problem ist, wenn sich ein Mensch hier ganz an das Materielle bindet, dann schließt er sich damit zugleich sehr stark im Egoismus in Wahrheit ab. Das geht Hand in Hand. Man kann sich nicht an das Materielle binden, ohne nicht zugleich sehr stark Egoist zu werden. Also dieses ans Materielle sich klammern, ist immer Ausdruck des Egoismus in Wahrheit, des sehr starken Egoismus. Und das bedeutet dann, wenn man hinübergeht, dass man im Grunde geistig isoliert ist. Sehr stark geistig isoliert ist. Das heißt, man ist zwar in der geistigen Welt, man weiß es in der Regel auch, wobei es also gewisse Übergangsphasen gibt, wo die Toten oft es nicht wissen. Also vor allem die sich sehr an das irdische Leben geklammert haben und sich einfach überhaupt nichts anderes vorstellen können, da kann es sehr leicht also passieren, dass sie längere Zeit nicht wissen, wo sie wirklich sind. Man muss sich vorstellen, das ist ein nicht ganz wacher Bewusstseinszustand. Das ist so, wie wenn wir so im Halbträumen irgendwo drinnen sind, wo wir nicht jetzt so genau wissen, wo bin ich eigentlich. Und wo sie nicht hundertprozentig realisieren, dass sie eben tot sind, dass sie über die Schwelle gegangen sind. Aber noch eben ein sehr starkes Anhaften am sinnlichen Erleben haben. Und mit Gewalt also versuchen, diese Erlebnisse zu bekommen. Und dann kann es sein, dass sie sehr wohl also zu den zurückgebliebenen Menschen, mit denen sie im Leben eine Verbindung hatten, dass sie denen also zu einer schweren Last werden. Indem, ja, man kann es fast nur so nennen, dass eine Art Besessenheit durch die Toten entsteht. Weil sie versuchen also sozusagen über den Umweg des Seelenlebens, des noch hier Verkörperten, noch zu naschen irgendwo an den Sinneseindrücken. Weil da so eine gewisse Vermittlung gibt es dann. Also es gibt da so einen Hauch des seelischen Erlebens, das dann hinübergeht. Und das hat dann also meistens zur Folge, nämlich weil diese sinnlichen Begierden, die ein Mensch also hier im Erdenleben entwickelt und vielleicht aber hier im Erdenleben gar nicht so ganz auslebt, und sich gar nicht, weil er es sich nicht traut, er ist halt doch durch die Erziehung und tut man nicht und verboten ist vielleicht auch, also ich will ja nicht bestraft werden dafür. Das heißt ja noch lange, dass das nicht also ziemliche Begierden in ihm leben können. Also, aber er hält sie halt zumindest einigermaßen im Zaum, aber unter der Oberfläche sind sie sehr stark. Und das Problem ist oft, also wenn sie bloß unterdrückt sind, und nicht verwandelt sind, dann erreichen sie da unter der Oberfläche sogar, werden größer eher, werden nicht kleiner. Also nicht jeder brave Bürger ist so ganz harmlos in Wahrheit. Das haben im Übrigen immer wieder die äußeren Ereignisse auch gezeigt. Also wie oft die harmlosesten, biedersten Bürger oft dann die größten Bestien geworden sind, wenn eine geeignete Situation war, wo dann das bisschen Kontrolle von oben ausgeschaltet war und dann kommt das, was da unten als Vulkan eigentlich tobt, heraus und dann wird es fürchterlich. Das ist oft also dieser Zwiespalt dann. Und ähnlich ist es aber nach dem Tode, weil alle diese äußeren Hemmnisse unserer irdischen Welt, die fallen weg und dann kommen, leben diese Seelenkräfte auf, ganz stark. Und die möchte er jetzt also irgendwie befriedigen, dieses eigentlich mehr oder minder noch sinnlichen Begierden. Und das versucht er dann mit Hilfe dieser auf Erden zurückgebliebenen Menschen und führt sie dann ja auch zu neuen Fragen, aber diese Fragen sind keine intellektuellen Fragen, das sind Dinge, wo er sie dann verführt zu allem Möglichen. Nämlich diese Dinge auszukosten, die der Tote selber nicht gewagt hat, im eigenen Leben auszukosten. Und das Interessante nur ist, dass diese Kräfte, die dann von den Toten kommen können, viel stärker sein können als die bei dem auf Erden Lebenden in der Tiefe walten. Die kann er kontrollieren. Und die unter Umständen, die von den Toten dann hereinkommen, nicht.
Und das ist etwas pragmatisch.
Ja.
Die Lebenden sind unser Schicksal und die Toten genauso.
Ja, natürlich. Ja. Also diese Schicksalsgemeinschaft ist viel, viel enger, als wir glauben. Das ist, früher hat man das auch viel deutlicher gewusst. Das ist nur ein Bild unserer Zeit, dass halt die Toten sind weg und man geht halt in den Friedhof und aus. Aber eigentlich hat man keinen wirklichen lebendigen Bezug. Nur der Bezug ist trotzdem da. Er bleibt halt nur im Unterbewusstsein. Das ist der Punkt. Und da kann es also dann eben schon sein, dass die Menschen dann oft, die Zurückgebliebenen nämlich, oft sehr, sehr drastische Änderungen in ihrem Lebenswandel durchmachen. Wenn sie nicht stark genug selber in der geistigen Entwicklung sind, dass sie erstens erkennen, was kommt da auf mich zu, woher kommt das, und sich dadurch eben auch wehren können dagegen. Also eben, wenn man überhaupt kein Bewusstsein davon hat, dann schlittert man da sehr leicht in irgendwas hinein. Das kann ganz fatal sein. Also es ist eben wirklich die größte Illusion zu glauben, wenn wir in unser Inneres eben hineinschauen, glaubt, dass immer so ganz bei uns selbst, in unserer eigenen Einsamkeit. Das ist so einfach ist das nicht. Da geistert alles Mögliche herum. Dämonen wird man schwerlich los. Und also zu den schlimmen Dämonen sozusagen im übertragenen Sinn zählen oft auch die Toten, die eben hier sehr, sehr nur an dem Sinnlichen gehangen sind. Also mit denen ist es sehr problematisch. Anders eben ist es bei den Menschen, die hier sehr gemütsvolle Menschen waren, aber nicht intellektuell, mit denen ist es oft, also da kann es am allerfruchtbarsten sein, die Verbindung zwischen dem hier geistig Strebenden und dem Toten dort. Überhaupt, wenn der jetzt auf Erden Verbliebene hier, etwa im Sinne der Anthroposophie, der Geisteswissenschaft, auch ein starkes Bewusstsein für die Dinge entwickelt, dann kann er eben auch etwas von dem Bewusstsein, dem Toten nämlich, vermitteln, was er bloß in einer so halbbewussten Weise in seinem Gemüt, in seiner Gefühlssphäre erlebt hat. Und kann ihm sozusagen, man kann dem Toten dann so wirklich dadurch ganz gewaltig die Augen aufschließen oder ihm erst begreiflich machen, was er da drüben alles erlebt. Weil wenn er so ein gemütsvoller Mensch war, dann steht ihm eigentlich die geistige Welt drüben offen. Die Frage ist nur, ob er erkennt, womit er es jetzt im Detail zu tun hat. Also, weil im Grunde sind wir ja, wenn wir darüber kommen, auch so wie ein neugeborenes Kind da, wir kommen in eine völlig unbekannte Welt hinein zunächst, die ganz neu ist für uns, die noch wesentlich reicher ist als die sinnliche Welt, in die wir hineingeboren werden und wo es sehr, sehr verwirrend ist, sich zurechtzufinden. Und eben gerade wenn ein Mensch sehr gemütvoll ist und hinübergegangen ist, dann schließt sich das Tor aber sehr weit auf, das heißt, er erlebt sehr viel, während ein egoistisch in sich verschlossener Mensch, der stirbt, nur einen sehr engen geistigen Horizont oben hat. Der sieht nicht sehr viel, das ist dann auch nicht sehr verwirrend, aber er sieht halt kaum was. Aber wer in seiner Seele offen ist, kommt in eine ganz reiche Welt, aber wenn er nicht hier auf Erden bewusst sich mit dem Geistigen beschäftigt hat, weiß er zunächst nicht so genau, womit er es zu tun hat. Weil die Dinge erklären sich zunächst nicht von selbst. Darum ist ja diese Beziehung zu den Toten so wichtig. Für beide Seiten eigentlich. Für beide Seiten. Das kann also ganz, ganz schicksalsbestimmend wirklich für beide Seiten sein. Eben auch für den hier auf Erden zurückgeblieben. Und man muss sich auch denken, man lernt also den Toten jetzt auf eine ganz andere Weise kennen. Man, Alle die Äußerlichkeiten sind weggefallen, man lernt ihn jetzt in seinem Kern erkennen und da kommen bei dem Toten dann sozusagen Fragen und Interessen, wenn man das so nennen will, heraus, die man von ihm im Erdenleben gar nicht gekannt hat. Also es ist nicht so, dass das jetzt so wäre, dass das einfach eine kontinuierliche Fortsetzung des Erdenlebens ist und er hat noch genau dieselben Interessen wie dort. Also ich hätte noch gerne das Buch zu Ende lesen, was ich kurz vor meinem Tod angefangen habe. Also das ist uninteressant. Es kommen oft ganz andere Facetten heraus. Vor allem, weil natürlich auch die Dinge eine sehr starke Rolle spielen, die dann aus früheren Inkarnationen kommen. Es ist oft so, dass Menschen ja was in das Erdenleben hereinbringen, aber hier gar nicht die Chance bekommen, das irgendwie in die Tat umzusetzen. Das sind also Bedürfnisse oft, die noch aus früheren Erdenleben kommen und die aber jetzt nach dem Tod also sehr wohl dann gerade zu großen Fragen werden, gerade weil sie während des Erdenlebens nicht genügend bearbeitet werden konnten. Ich meine, wir haben alle miteinander schon so viele Erdenleben hinter uns, dass es also noch vieles gibt, was wir nicht alles in dieser einen einzigen Inkarnation jetzt bearbeiten können und herausfinden können und ändern können und arbeiten können damit. Da bleibt also vieles offen. Einen gewissen Teil absolvieren wir hier. Das ist meistens, was heißt meistens, das ist eigentlich immer der Teil, der dann, wenn man durch die Pforte des Todes gegangen ist, der dann keine Fragen mehr stellt. Das ist erledigt, das ist abgetan, das ist in Ordnung gebracht, das ist kein Thema mehr eigentlich. Aber die Punkte, die man eben noch nicht bearbeiten konnte, die sind dann die großen Fragen, die man hier im Erdenleben nicht ausgleichen konnte. Also darauf beziehen sich dann sehr, sehr viele Dinge. Und das kann für den Zurückgebliebenen also sehr, sehr entscheidend sein und dann auch seinen geistigen Weg sehr stark bestimmen, indem ihn einfach der Tote dann zu gewissen Fragen, zu gewissen Gebieten hinführt, die dann für den Zurückgebliebenen lebensbestimmend werden. Namentlich also, wenn diese Begegnung schon in der Jugend oder so passiert. Also das muss der Zurückgebliebene, muss noch nicht der große Eingeweihte jetzt deswegen sein. Es kann diese Beziehung zu den Toten, zwar nicht so bewusst natürlich, als wenn man schon in der Einweihung irgendwie fortgeschritten ist, aber es kann sehr wohl auch so die Beziehung zustande kommen, wenn man eben ein offenes Herz hat. Wenn man eine, ja, wie soll ich sagen, ja, ein offenes Herz eben für den Toten hat. Wenn, wie soll ich sagen, dieses offene Herz, das damit Sie mich genau verstehen, das bedeutet nicht immer, dass man ganz intensiv freundschaftlich mit dem Menschen hier auf Erden verbunden sein musste. Also unter Umständen kann das auch mit Leuten der Fall sein, mit denen man hier gar nicht zurechtgekommen ist. Also ich weiß nicht, ein Schüler nehmen wir an und der Lehrer, den aber nicht ausstehen kann, der Schüler, weil der immer ärgert. Und der stirbt jetzt angenommen. Und plötzlich entstehen Fragen in dem zurückgebliebenen Jugendlichen, die plötzlich für ihn lebensentscheidend werden und er lernt diesen verstorbenen Lehrer plötzlich ganz anders kennen, als so halbbewusst. Es ist dem Jugendlichen dann wahrscheinlich nicht bewusst, dass er jetzt eigentlich in Kontakt mit dem Toten steht. Er beginnt nur, den plötzlich von einer ganz anderen Seite zu sehen, sieht, dass er also mit dem, was er mit ihm auf Erden erlebt hat, dass das eigentlich die unwichtigen Seiten waren. Das, sowas kann es durchaus geben. Oder mit Großeltern oder sonst irgendwas kann das passieren. Ich erwähne deswegen das Beispiel mit dem Jugendlichen, weil es da dann eben oft wirklich der Auslöser sein kann, dass man einen bestimmten geistigen Weg beginnt zu gehen. Das ist sehr stark. Mir ist das selbst also in gewisser Weise passiert mit meinem Großvater, der, durch den also, als der gestorben war, ich war damals so 14, 15 Jahre, der hat mich interessanterweise zu drei Werken Goethes geführt. Und ich war mir vollkommen bewusst, dass er es ist. Und ich wusste aber auch, dass er sich eigentlich während des Erdenlebens mit Goethe sehr marginal beschäftigt hat. Also er war eher sehr, sehr lebenspraktischer Mensch, also, aber durchaus sehr gemütvoller Mensch. Praktisch im äußeren Leben. Was mir aber auch erst später nach seinem Tod bewusst geworden ist, weil solange ich ihn kannte, war er eigentlich immer kränklich. Durch zwei Dinge, nämlich er hatte einmal einen schweren Autounfall und er hatte eine Gehirnhautentzündung. Und er war dadurch also in seiner ganzen Bewegungsfähigkeit sehr eingeschränkt. Und er war für mich immer eine völlig rätselhafte Persönlichkeit, an die ich irgendwie nicht herankommen konnte. Ich habe nur gewusst, er war der Mittelpunkt der Familie irgendwo. Das hat mich fasziniert, aber ich habe eigentlich keine Möglichkeit gefunden, ihn kennenzulernen, solange er gelebt hat. Das war das Interessante. Und eigentlich so richtig kennengelernt habe ich ihn danach erst. Und konnte dann auch verstehen, dass er in seinem Leben eigentlich, bevor er so diese Erkrankung hatte, war er nämlich ein ausgesprochen tatkräftiger Mensch. Also er war Arbeiter, der sich also, kam also selber aus einer Arbeiterfamilie, der sich aber bis zum Prokuristen einer großen Firma hochgearbeitet hat, gewerkschaftlich sehr engagiert war, also sehr, sehr politisch aktiv war. Und von all dem, solange ich ihn kannte, war nichts mehr zu sehen. Er war eigentlich ein kränkliches, kleines Männlein, könnte man sagen, das eigentlich hauptsächlich da gesessen ist und kaum was gesagt hat. Ein bisschen weinerlich eher manchmal, weil er manchmal ein bisschen halt an seinem Schicksal verzweifelt ist. Und nur die ganze Familie hat sich herumgedreht. Aber eben durch ihn kam also der Impuls dann, sich mit drei Werken Goethes zu beschäftigen. Der Farbenlehre, den Wahlverwandtschaften, die haben mich zur Chemie gebracht, und Goethes Faust, namentlich Faust 2. Und mit diesen drei Dingen habe ich mich so immer wieder dann seit meinem 15. Lebensjahr beschäftigt, und da bin ich irgendwann zur Anthroposophie gestoßen und habe genau diese Dinge wiedergefunden. Also das war ein ganz, ganz starker Impuls, und also ich bin mir absolut bewusst und gewiss, dass dieser Impuls also durch seine Fragen ausgelöst wurde. Ohne dass man sich das jetzt also so vorstellen darf, also wie eine normale Konversation. Aber es passiert eben auf diesem Wege, dass plötzlich Fragen auftauchen. Ich meine, was hat mich vorher Goethe interessiert? Gar nicht. Und plötzlich habe ich entdeckt, das steht irgendwo in der Bibliothek und ich muss das lesen. Und ich muss es lesen. Ich habe damals den Goethe Faust 2, kann mich erinnern, ich habe ihn endlos gelesen. Ich habe ihn natürlich überhaupt nicht verstanden. Ich hab gelesen und nach einer Seite habe ich schon immer gewusst, um was geht es eigentlich, wer sind die Leute da. Aber es hat mich fasziniert. Und ich habe dann sicher, weiß ich nicht, 20 Jahre gebraucht, um ein bisschen was davon zu verstehen. Aber es war also eine Frage, die also doch sehr lebensbestimmend geworden ist. Also solche Dinge kommen durch die Toten herein. Und es geht nicht darum, diese Impulse aufzunehmen und sie zu verfolgen und sozusagen ernst zu nehmen. Weil sie kommen bei jedem Menschen herein. Bei jedem Menschen kommen solche Impulse herein. Immer wieder. Es gibt immer wieder die Gelegenheit, man darf sie nur nicht verschlafen. Das ist das Wichtige. Also da gehört keine Hellsichtigkeit oder sonst was dazu. Das ist überhaupt nicht notwendig. Es gehört nur also diese gewisse Offenheit des Herzens, wenn man es so nennen will, dazu. Dann kommen diese Impulse herein und einfach die Toten können, wenn sie hinübergegangen sind, diese Fragen eben erst richtig stellen und richtig formulieren in Wahrheit. Das können wir im Erdenleben, wir haben gar nicht die besten Impulse, die wir der Welt geben können, können wir ihr eigentlich erst geben, wenn wir drüben sind. Dann sind sie reif genug eigentlich erst. Nur dann brauchen wir hier Menschen, die sie aufnehmen können. Das ist das Wichtige. das Herz ist eben wirklich sozusagen der Punkt, wo ich dem Ich begegnet, weil in dem im Herzen die ganze geistige Welt wohnt und alle anderen geistigen Wesen in gewisser Weise drinnen wohnen und unser Ich drinnen wohnt, ist das der Ort der Begegnung sozusagen. Das heißt, das Bewusstsein muss da hinuntersteigen. Und wir müssen einfach nur wacher werden in den Erlebnissen, die wir haben. So ein bisschen was spüren wir ja da auch immer in der Gegend hier. Aber es ist eben einfach sehr, sehr traumartig in der Regel nur und sehr schwach. Und es gilt, genauso wach zu werden wie gegenüber der Sinneswelt. Das ist das Ziel, dass wir aufwachen. Dann sehen wir natürlich eine andere Welt, nicht die Sinneswelt. Aber dann öffnet sich eben die geistige Welt bis zu einem gewissen Grad. Diese Besonderheit des Herzens zeigt sich auch sehr deutlich an der Aura und insbesondere an der Ich-Aura des Menschen. Die Aura, wenn man so will, ist ja im Grunde nichts anderes als das Bild, das man in der Imagination, das also der Hellseher in der Imagination hat von den übersinnlichen Wesensgliedern. Also die Aura bezieht sich auf die übersinnlichen Wesensglieder. Mit den Sinnen sehen wir den physischen Leib bis zu einem gewissen Grad, alle Geheimnisse des physischen Leibs eh nicht, aber wir sollten besser sagen, den stofflichen Leib, den sehen wir also mit den sinnlichen Augen. Dahinter ist der Ätherleib, es gibt also eine Ätheraura, die noch von der Gestalt her ziemlich deckungsgleich ist mit dem physischen Leib, zumindest in den oberen Partien, nach unten zu eher wird es unschärfer. Da gibt es die Astralaura, die meistens als die Aura schlechthin bezeichnet wird. Das ist also diese große Mandorlas, wenn man so will, die den Menschen umgibt. Also wie ein, so dieses ovale Ding in etwa. Mandorla heißt das auch. Also Mandorla in der Kunstgeschichte ist es oft so, der Christus zum Beispiel oder auch die Heiligen, ist ja oft mit dem Heiligenschein, aber manchmal auch mit der ganzen Mandorla. Das ist also die Aura, nichts anderes als die Aura. Und da drin sind dann alle möglichen geistigen Wesenheiten auch gezeichnet und alles Dinge. Das kommt aus dem Lateinischen, das sagen wir, beschweren will ich es jetzt nicht.
Wir haben sicher
auch von Lateinisch noch. Ja, aber der Ursprung wird woanders sein. Ich würde auch sagen, dass wir es übers Lateinische haben, aber dass der Ursprung wahrscheinlich eher beim Griechischen liegt. Müsste nachschauen, kann ich jetzt nicht sagen.
Schon, das sieht man auch vor allem mit der orthodoxen
Kirche. Ja, richtig.
Das ist so,
das ist eine Eiform. Diese Eiform.
Und das ist Ost.
Also, Die Aura kann unterschiedlich groß sein, das hängt auch von der Wahrnehmungsfähigkeit erstens natürlich des Hellsehers ab und natürlich ist die Aura auch unterschiedlich groß, abhängig von der geistigen Entwicklung des Menschen und erst recht dann, welche Färbungen sie hat und so weiter. Also das ist etwas, was als Gebilde, als farbiges Gebilde erscheint, eben so eine eiförmige farbige Wolke, wenn man so will, in der gewisse Strömungen sind, in der sich auch gewisse Formen zeigen können, also ein strukturiertes Gebilde. Und wie es genau geartet ist, hängt also sehr stark eben von der geistigen Entwicklung ab, hängt davon ab, wie weit gereinigt der Astralleib ist oder welche Begierden da vielleicht noch drinnen toben. Das ist eben eigentlich, wie soll ich sagen, das ist das Bild, das unsere Seele malt vom Astralleib des Menschen, den wir betrachten. So könnte man es sagen. Also, das ist etwas, was im inneren malenden Schauen zustande kommt oder erlebt wird oder erfahren wird, in der Form erfahren wird. Kann da bis zu einem gewissen Grad natürlich auch tönend erlebt werden. Also es ist zwar das Schwergewicht auf dem Farbeindruck vergleichsweise, wobei auch da die Farben natürlich reicher und intensiver werden, als wir es an den sinnlichen Farben kennen. Also wenn man wirklich zur übersinnlichen Wahrnehmung aufsteigt, dann erlebt man eben auch Farbqualitäten, die über unsere Sinnlichen hinausgehen, weil die eben nur Abschattungen sind. Aber sie sind verwandt, darüber haben wir schon öfters gesprochen, das hängt zusammen mit diesem Bereich der Flut, sogenannten flutenden Reizbarkeit, das ist ein relativ niederer Bereich der Astralwelt noch. Aus dem ist sozusagen das Rohmaterial genommen, aus dem diese Bilder gemalt sind, auch diese inneren Bilder gemalt sind. Das ist dasselbe Rohmaterial, aus dem wir unsere Träume malen in der Nacht. Also eine gewisse Verwandtschaft hat ja zumindest das elementare Hellsehen eben durchaus mit den Traumbildern, nur dass sich halt geistiger Inhalt oder mehr oder weniger geistiger Inhalt darin ausspricht. Während die Traumbilder, so wie wir sie heute haben, meist was sehr Chaotisches sind. Das sind ein paar sinnliche Erinnerungsfetzen, die sich vermischen mit irgendwelchen Begierden, die in uns sind, mit gewissen Wünschen, die in uns sind, mit gewissen Ängsten, die in uns sind. Und das alles rührt sich zusammen und ist halt kein besonders geistiges Bild dann. Das ist also etwas, was sich meistens sehr stark auf unsere irdische Persönlichkeit bezieht heute. In früheren Zeiten war das nicht so, da waren die Träume regelmäßiger und haben sich viel mehr als auf die geistige Welt bezogen. Je weiter man zurückkommt, immer mehr, bis man zu einer Phase kommt, wo die Menschen überhaupt den wachen Bewusstseinszustand in der Art, wie wir ihn heute kennen, nicht hatten, sondern wo es eigentlich nur ein stärkeres und ein schwächeres Träumen gab. Das heißt, in der Nacht war das Träumen ein bisschen intensiver, am Tag war es ein bisschen schwächer und dann ist so langsam die sinnliche Wahrnehmung durchgekommen. Das ist also so in der späteren atlantischen Zeit ist das passiert. Teilweise noch bis hinein in die urindische Zeit, also in der urindischen Zeit, da spürt man jetzt erst so richtig, dass der Schleier, der Maya, wie sich die Inder ausdrücken, also der Sinnesschleier über diese geistige Wahrnehmung darüber legt. Bis dahin hat man beides so in einem gewissen Gleichgewicht noch gehabt. Aber jetzt wird der Schleier der Sinneswelt immer dichter, bis dann schließlich dahinter die sinnliche Wahrnehmung verschwindet, die übersinnliche Wahrnehmung verschwindet. Und umgekehrt, wenn wir heute den Weg einer geistigen Entwicklung gehen, ist auch eine der ersten Dinge, die man bemerkt, dass das Traumleben eine andere Qualität wieder bekommt, dass es regelmäßiger, geordneter wird und unter Umständen dann schon gewisse geistige Dinge hineinsprechen können. Man muss nur sehr vorsichtig sein mit der Ausdeutung dann. Also heute sollte man eigentlich nie aufgrund von Traumeingebungen das schon als geistige Wahrheit hinnehmen, sondern erst wenn es einem gelingt, bei vollwachem Bewusstsein auch zu diesen Erlebnissen zu kommen, dann kann man also mit einer gewissen Sicherheit herangehen an diese Dinge. Aber man kann zumindest konstatieren, also dass das Traumleben regelmäßiger wird und dass gewisse Erlebnisse dabei sind, die sich vielleicht auf die geistige Welt beziehen, die nicht mehr bloß Reminiszenzen aus dem Sinnesleben sind. Beziehungsweise nur insofern sind, als hätte das Rohmaterial, das Bildmaterial daraus genommen wird, aber das macht es aber auch so schwierig, den Unterschied zu erkennen, weil alle die Bilder, die wir malen, auch in der Imagination, haben zunächst einmal noch sinnliche Reste dran, auch von sinnlichen Formen und Gegenständen. Selbst wenn Sie eine Engelerscheinung oder sowas hernehmen, auch so wie es die Maler darstellen, ist das ja noch sehr Erinnerung einfach an die menschliche Gestalt, wie wir sie von hier kennen. Und die Flügel sind halt auch irgendwelche vergrößerten Vogelflügel sozusagen. Ja, es ist sehr schwer für uns und auf der ersten Stufe der Imagination, also erlebt man es auch durchaus so. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, der Engel ist so. Es ist das Bild, das wir uns von ihm auf der Stufe der Erkenntnis machen können. Sagen wir mal so, vorsichtig ausgedrückt. Aber es ist ein Bild zunächst nur. Ein Bild, an dessen zustande kommen wir mitbeteiligt sind. Die geistige Wahrnehmung passiert halt immer so, dass wir mitbeteiligt sind auch dabei, wie sie zustande kommt. Und trotzdem ist sie nicht bloß was Subjektives, sondern wir Wir malen das Objektive, aber wir malen es aus einer bestimmten Perspektive und mit bestimmten, wie soll ich sagen, Rohmaterialien, die wir zur Verfügung haben. Und diese seelischen Rohmaterialien sind eben gewisse Erinnerungsbilder, die wir haben und so weiter, die verwenden wir als Material, um uns dieses Bild zu malen. Wir können zunächst gar nicht anders als heutige Menschen. Der Atlantier, bevor er überhaupt noch zur Sinneswahrnehmung erwacht ist draußen, hat ganz andere Imaginationen gehabt. Der hat in seinen Imaginationen keine Elemente, die wir aus der sinnlichen Welt kennen, drinnen gehabt, weil er die noch gar nicht kannte. Aber wir kennen halt zunächst eben praktisch überhaupt nur diese Welt, und in dem müssen wir alles ausdrücken, in dieser Sprache, in dieser inneren Seelensprache dann auch. Das wird dann zunächst zur inneren Seelensprache. Ja, aber schauen wir uns diese Aura noch weiter an. Es gibt also die Ätheraura, die mit dem Ätherleib zusammenhängt. Es gibt die Astralaura. Bei der Ätheraura ist ja sehr interessant schon auch, dass da das Herz ein sehr ausgezeichneter Punkt ist. Wir haben schon einmal davon gesprochen, dass vom Herzen aus eine Ätherisation des Blutes beginnt. Also es strömt vom Herzen auf ein Strom ätherisierten Blutes. Das heißt, das ist also nicht mehr physisches Blut, sondern das ist also ins Ätherische umgewandeltes Blut. Das heißt, eine Ätherströmung geht vom Herzen hinauf Richtung Kopf, und spielt da dann die Zirbeldrüse sehr stark. Eigentlich wird durch diese Ätherströmung beständig unser Ätherleib erneuert bis zu einem gewissen Grad. Also es ist nicht so, dass wir den Ätherleib mit der Geburt bekommen. Selbstständig wird er dann erst mit dem 7. Lebensjahr, aber es ist nicht so, dass wir dann bis ans Lebensende einfach mit dem alleine fertig werden müssen und nur mit dem leben können, sondern es gibt eine Erneuerung von innen her, bis zu einem gewissen Grad. Und das entsteht also durch diesen Ätherstrom, der vom Herzen ausgeht, also dieser Strom ätherisierten Blutes, mit dem sich im Übrigen, auch das haben wir schon einmal besprochen, die Christuskraft verbinden kann. Also gerade das, was also Christus im Ätherischen tut und wirkt, das kann sich mit diesem Strom sehr stark verbinden. Kann, muss sich nicht. Es ist diese, wie soll man sagen, ätherische Strömung, in der Christus wirkt, die steigt auch von hier auf in uns, aber ob sich diese beiden Strömungen, die eine, die mit dem Christus zu tun hat, und die andere, die eigentlich mit unserem Ich zu tun hat, das hier im Herzen wohnt, ob sich diese beiden Strömungen verbinden können miteinander, liegt in der Willkür unseres Ichs in Wahrheit. Also da müssen wir dafür sorgen, dass sich diese beiden Strömungen verbinden. Wenn wir die richtige Beziehung zum Christus finden, dann passiert das ansonsten eben nicht. Und diese Ätherströmung, die da aufsteigt vom Herzen, die strahlt ja sogar über das Haupt, über den Kopf hinaus. Das ist dann, wenn sie intensiv genug ist, was sich also kundgibt im Heiligenschein, also in der Kopfaura, in der besonderen Kopfaura noch. Also innerhalb dieser ganzen Aura ist dann oft noch eben hier im Kopfbereich noch so etwas Leuchtendes. Das ist zunächst einmal dieses Ätherische, das über den Kopf hinaus strömt. Und dazu kommt noch ein weiteres, mit diesem Ätherstrom steigen zugleich auch astralische Ströme auf, also seelische Ströme, also die aus der Seelensubstanz gewoben sind. Die steigen auch vom Herzen aus auf. Nur der Unterschied ist, dass sich die, ja, wenn man so will, an der Schädeldecke stauen. Die können nicht hinaus. Die bleiben also im Inneren. Und es ist nur so, also Rudolf Steiner beschreibt es sehr anschaulich, wenn da ein sehr starker astralischer Strom heraufgeht und sich hier staut oben, unter der Schädeldecke staut, dann legt sich von außen, aus der äußeren Seelenwelt, aus der äußeren Astralwelt, so etwas wie eine Art astralische Kappe über den Kopf. Und eigentlich, also der Heiligenschein besteht in dieser Kombination dieser astralischen Kappe mit den ätherischen Strahlen, die da von innen durchgehen. Das ist eigentlich das, was dem Hellseher dann als Heiligenschein erscheint. Also diese Astralkappe, die eigentlich aus der äußeren Seelenwelt stammt, und diese Ätherströmung, die von innen aufsteigt. Damit haben wir also jetzt gesprochen über den Ätherleib, über den Astralleib, insofern er sich also in der Aura kundgibt. Die Frage ist, wie schaut es mit dem Ich aus? Man kann durchaus in gewissem Sinne auch von einer Ich-Aura sprechen. Die ist auch etwas, was von unten nach oben strömt. Das ist auch sehr interessant, dass also alles, was mit dem Ich zu tun hat, wo das Ich in gewisser Weise wirksam ist, ist etwas, was zunächst von unten nach oben strömt. Was also im Sinne der aufrechten Kraft, wenn man so will, sich bewegt. Das ist genau das, was das Tier nämlich nicht hat. Und das sieht man dann also auch im Unterschied der Aura eines Tieres zum Beispiel. Das hat genau diese Strömungen in der Art nicht. Die hat nur der Mensch. Bei dieser Ich-Aura ist es nun so, dass die noch viel früher in ihrem Strömen aufgehalten wird. Die strömt nämlich von unten eigentlich herauf und wird im Bereich des Herzens bereits zurückgestaut. Und begegnet sich aber hier mit einer geistigen Strömung, die aus dem Makrokosmos herauskommt. Und diese beiden Strömungen, kann man sagen, verschlingen sich im Herzbereich. Also etwas, in dem das Ich wirkt und in dem anderen, wenn man so will, das makrokosmische Ich wirkt. So könnte man es in gewisser Weise sagen. Welche Beziehung das zum Christus hat, müssen wir uns dann auch noch gesondert überlegen. Weil der ja in gewisser Weise das makrokosmische Ich ist. Also zwei Strömungen, die sich verbinden hier. Wobei also hier Strömungen und das Bild schon sehr hinkt. Weil wir es hier mit Geistigem zu tun haben. Zuerst haben wir Ätherströmungen besprochen, noch da passt das Bild einer Strömung noch sehr gut, von Strömung und Strahlung und so weiter, da passt es noch sehr gut. Beim Seelischen geht es noch einigermaßen, aber das Geistige, beim eigentlich Geistigen haben wir ja schon oft gesagt, man könnte oft so paradox sprechen und sagen, das Geistige existiert nicht. Das wäre eigentlich richtig ausgedrückt, das Geistige existiert nicht, weil es ist nicht dick oder dünn, lang oder breit, hoch oder nieder, da oder dort, sondern es ist das, was die ganze Welt schaffend hervorgebracht hat, letztlich. Aber es ist nichts davon selber. Daher ist das Geistige eben im Wald auch überhaupt nicht zu definieren, nirgendwo abzugrenzen, nirgendwo in einer Grenze zu fassen und daher auch so unheimlich schwer zu beschreiben. Also das sind wirklich Bilder, die hinken, wenn ich hier von geistigen Strömungen spreche. Aber anders kann man es nicht ausdrücken. Aber es ist also unsere Ich-Kraft, die bis zum Herzen hinaufgeht und der eine kosmische Ich-Kraft entgegenkommt und die sich hier verschlingen ineinander wirbeln und hier eigentlich entzündet sich eben der Punkt dann, oder hier ist der Punkt, wo sich diese beiden Strömungen ineinander verschlingen, hier ist der Punkt, wo eigentlich unser Ich lebt, hier wohnt es, während unseres Erdenlebens zumindest, also wenn wir dann hinübergegangen sind, schaut es wieder anders aus, aber hier ist die Wohnung unseres Ichs. Und eigentlich ist das auch das, was die Grundlage unserem Ich-Bewusstsein gibt. Nur wir erfassen es heute da noch nicht, sondern erst wenn dieses Bewusstsein bis hinaufgetragen wird heute, bis daher und dann durch die Sinne sich hinauszustreut, dann beginnen wir irgendwas zu ahnen von unserem Ich. Mehr als eine Ahnung ist es heutzutage ohnehin nicht. wenn wir uns geistig entwickeln und unser Bewusstsein langsam da herunter verlegen, dann schreiten wir damit auch fort, bis zu einem gewissen Grad, bis zur Intuition, bis zur Intuitionsfähigkeit, durch die wir uns unmittelbar in das Innere der anderen geistigen Wesenheiten versetzen können. Also das eigentliche Intuitionsorgan ist das Herz. Nicht das physische Herz, sondern eigentlich diese zwölfblättrige Lotusblume in der Herbstgegend. Das ist das Organ, das sich bildet, das Seelenorgan, wenn man so will, das sich ausbildet und vor allem aktiviert wird durch die geistige Schulung. Es ist interessant, wenn man jetzt auch vielleicht das noch ins Auge fasst, in welcher Beziehung steht denn dieses Herz zu den höheren geistigen Wesensgliedern, die wir entwickeln. Und zwar geistige Entwicklung heißt ja, dass wir die höheren geistigen Wesensglieder zu entwickeln beginnen, stärker zu entwickeln beginnen als vorher. Und da ist das Nächste das Geist selbst, das sogenannte Geist selbst. Auch das, was wir als unser höheres Selbst bezeichnen können. Und genau dieses höheres Selbst, dieses Geist selbst oder Manas, wie es die Inder genannt haben, das steht in einer sehr starken okkulten Beziehung zum Herzen. Und das Geist selbst, und das möchte ich auch erinnern oder ins Bewusstsein rufen wieder, wenn Sie gelesen haben von Steiner die Theosophie, da werden ja sehr schön also diese Wesensglieder genau beschrieben. Also eben physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, Ich, dann eben das Geist selbst, der Lebensgeist und der Geist des Menschen. Das ist, wenn man es siebengliedrig betrachtet. Es gibt aber auch eine andere Schilderung, wo der Mensch als neungliedrige Wesenheit erscheint. Wo es also so geht, physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, dann Empfindungsseele, Verstandes- oder Gemütsseele, Bewusstseinsseele und dann geht es weiter, Geist selbst, Lebensgeist, Geist des Mensch. Das heißt, bei dem siebengliedrigen Bild ist das, was in der Mitte diese Seelenglieder sind, diese drei seelischen Wesensglieder, in eine Einheit zusammengefasst, wobei dann das Ich besonders in der Verstandes- und Gemütsseele beginnt aufzuleben. Und da schildert dann Steiner auch, wie eigentlich eben bis zu einem gewissen Grad eine Einheit bildet, eben der Astralleib mit der Empfindungsseele und umgekehrt die Bewusstseinsseele, zumindest sofern sie auf Geistiges gerichtet ist, eine Einheit bildet mit dem Geist selbst, also mit dem höheren Selbst. Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Das heißt, wenn wir heute Bewusstsein fürs Geistige entwickeln. Das tun wir schon, indem wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. Das heißt also noch nicht unbedingt hellsichtig sein. Das heißt, bewusst also mit geistigen Tatsachen umzugehen, Verständnis zu entwickeln für die geistigen Tatsachen, dann beginnt sich die Bewusstseinsseele zu öffnen, langsam gegenüber der geistigen Welt. Das steht in einer gewissen Einheit oder in einer sehr starken Verbindung mit dem Geist selbst und beide zusammen daher mit dem Herzen. Das heißt, die geisterfüllte Bewusstseinsseele hat auch was mit dem Herzen zu tun. Und das ist deshalb wichtig, weil wir heute im Zeitalter der Bewusstseinsseele mittendrin stehen. Während heute die Bewusstseinsseele bei den meisten Menschen jetzt sehr stark nach außen auf sinnliche gerichtet ist, das hängt mehr mit da oben zusammen. Aber die geisterfüllte Bewusstseinsseele, die hängt mit den Herzenskräften zusammen. Also das müssen wir entwickeln und dann beginnt also auch langsam eine gewisse Intuitionsfähigkeit. Das heißt also ein wirkliches Erleben anderer geistigen Wesenheiten, sodass man wirklich in deren Bewusstsein eintaucht. Vielleicht noch etwas, an das ich Sie wieder erinnern möchte, auch, was ist ganz wichtig als begleitende Übung, um dieses Herzchakra, um dieses Zentrum auszubilden, diese 12-blättrige Lotusblume. Das sind diese sogenannten Nebenübungen. Das klingt so beiläufig eigentlich. Manchmal nennt es oder Steiner auch die 6 Eigenschaften. Das klingt schon schöner, weil eigentlich sind diese Nebenübungen was ganz was Hauptsächliches und ganz was Wichtiges. Was sind sie noch einmal? Gedankenkontrolle, also die eigenen Gedanken unter Kontrolle bringen sie nicht, also herumschweifen zu lassen, zumindest einmal das gezielt zu üben, einen ganz kleinen, einfachen Fadengedanken eine Zeit lang festzuhalten, ohne dass er irgendwo hinschweift. Das zweite ist Initiative des Handelns, das heißt etwas tun, ganz aus dem Impuls des eigenen Ichs heraus. Am besten auch wieder irgendeine völlig äußerlich unnötige Handlung. Zum Üben ist das gut. Man tut irgendwas, von mir aus, ich nehme meine Armbanduhr und lege sie da hinüber und mache das jeden Tag um 12 Uhr mittags. Das macht überhaupt äußerlich keinen Sinn, ob die jetzt da liegt oder dort liegt. Also es muss etwas sein, was nicht durch die äußeren Verhältnisse gefordert wird, weil dann ist es schon immer ganz unsere freie Tat. Es geht ja nur um die Übung. Also eine Handlung tun aus der wirklich eigenen Initiative, aus der eigenen Disziplin, die man sich dann auch aneignet. Wenn man diese beiden hat, Gleichmut des Gefühls dazu nehmen. Das heißt, nicht immer schwanken zwischen Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt, sondern die eigenen Gefühle unter Kontrolle zu bekommen, aber ohne sie zu verlieren, bitte. Das heißt, nicht einfach stumpf werden. Das hat also damit überhaupt nichts zu tun. Also, wenn man sehr, wie heißt es heute, cool ist, also das heißt, sprich, gefühlskalt ist und sich nicht einlässt darauf, hat das überhaupt nichts mit Gleichmut des Gefühls zu tun. Coolness ist nicht Gleichmut des Gefühls, das ist Stumpfheit des Gefühls. Also ein reiches Erleben des Gefühls und trotzdem nicht dabei den Boden unter den Füßen verlieren. Also Schmerz, auch seelischen Schmerz, Trauer und so weiter in aller Intensität erleben können und trotzdem standhaft darin bleiben, nicht zugrunde gehen sozusagen daran oder hysterisch zu werden aus dem heraus oder sonst etwas. Ist nicht immer leicht, also in der Situation oder wenn man anderer sehr bösartig entgegenkommt, auch den Zorn in die Hand zu bekommen und solche Dinge. Das vierte, die Positivität. An allen Dingen, denen wir begegnen, die positive Seite zu erkennen, ohne die negative zu übersehen und zu leugnen, aber trotzdem in allem den vielleicht winzigen Funken des Positiven zu erkennen. Der ist der geistige Keim für die Zukunft nämlich. Es darf einen nicht blind machen für die negativen Sachen, das ist damit nicht gemeint. Aber es ist gemeint, trotz dem Schrecklichsten, das man draußen sieht, noch den Punkt zu erkennen, wo ist ein Funke etwas Positives drinnen. Und der ist überall drinnen. Der ist überall drinnen. Dann die Unvoreingenommenheit. Unvoreingenommenheit heißt also nicht schon mit einem Vorurteil an die Dinge entgegengehen, die einem begegnen. Sondern offen einmal den Dingen gegenüber zu sein, den Ereignissen gegenüber zu sein, den Menschen gegenüber zu sein und sie zu beurteilen aus dem heraus, wie sie uns jetzt in dem Moment entgegenkommen. Nicht, welche Erfahrungen habe ich mit ähnlichen Menschen schon gemacht und ja, das sind alles Gangster und das sind alles ungute Menschen und so weiter, sondern einmal alle diese Dinge beiseite zu stellen, nicht sie einfach zu vergessen, weil man hat seine Lebenserfahrungen natürlich, aber sie einmal für einen Moment zur Seite zu stellen und unbefangen zu sein. Wenn einer sagt, du, der Stephansdom steht heute in einem Winkel von 45 Grad schief, dann zu sagen, gut, ich werde prüfen, ob es wirklich so ist, aber nicht so, das war Blödsinn, kann nicht sein. Sondern so gut, ich werde es prüfen. Ich nehme es weder an, noch lehne ich es ab. Das heißt auch nicht, bitte jetzt blindgläubig sein. Das heißt nicht, jemand erzählt mir irgendeinen Unsinn und ich sage, ja, ich muss es glauben, ich bin unvoreingenommen, ich glaube es. Nein, weder das noch das, sondern ich werde es prüfen, wenn es mir wichtig genug ist. Aber ich werde keine Entscheidung, ja oder nein, treffen, bis ich nicht entsprechendes Urteil mir auch wirklich bilden kann. Also nicht bloß nach den Vorurteilen zu urteilen, das kann es nicht geben oder das muss genauso sein. Und in Wahrheit besteht unser ganzes Bildungssystem heute aus einer Anhäufung von Vorurteilen. In Wahrheit, was lernt man in der Schule? Man lernt, wie man über die Dinge zu denken hat, richtig zu denken hat. Und anders soll man nicht denken. Pfui. Und an der Universität wird es dann noch mehr verschärft. Da wird dann noch mehr vorgeschrieben, wie man zu denken hat. Ist also so die Gegenschulung im Grunde. Heißt auch bitte wieder nicht, jetzt alle Schulen sperren, alle Universitäten sperren. Wir leben in der Zeit, in der wir leben und mit dem müssen wir fertig werden. Wir müssen uns nicht trotz alledem innerlich diese Dinge erwerben, beziehungsweise bewahren, sofern wir sie überhaupt noch haben. Und die sechste Übung eben dann das innere Gleichgewicht, das heißt alle diese bisher beschriebenen Eigenschaften, Gedankenkontrolle, Initiative des Handelns, Gleichmut des Gefühls, Positivität, Unvoreingenommenheit, das wirklich in einem ausgewogenen Gleichgewicht zu haben. Das ist eine Übung, die man eigentlich jedem Menschen anraten kann, die niemand schaden kann, überhaupt kein besonderes okkultes Bekenntnis dazu gehört. Also selbst wenn man jetzt den ganzen Rest der Anthroposophie sagt, mit dem fange ich nichts an. Diese Übungen könnte eigentlich jeder machen und er wird sehen, dass er danach ganz anders im Leben drinnen steht. Mit viel mehr Sicherheit, viel mehr innerer Ruhe, viel mehr eben sein eigenes Zentrum findet. Das steckt nämlich dahinter. Dass er viel mehr lernt, sich auf sein Ich zu stellen, in dem aber letztlich die ganze geistige Welt lebt und aus dem kommt dann auch das entsprechende Urteilsvermögen und so weiter. Ja, vielleicht das noch zum Schluss, das geht sich noch aus. Wenn wir jetzt also dieses Herzzentrum entwickeln, wenn wir dadurch also die Intuitionsfähigkeit bis zu einem gewissen Grad erwerben und uns dadurch in das Bewusstsein anderer geistiger Wesenheiten versetzen, dann darf man sich das eben nicht so vorstellen, na, wie sich vielleicht der kleine Maxi vorstellen würde. Also ich tauche in das Bewusstsein eines Mitmenschen ein, also lese ich jetzt seine Gedanken und erlebe seine Gefühle, ist halt so was Telepathisches, so ein Zauberkunststückchen. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Das ist nämlich auch nicht das, was mit dem, haben wir ja vorhin schon besprochen, was mit dem eigentlichen Ich des Menschen sehr viel zu tun hat. Unsere momentanen Gedanken, die da durchschießen, unsere momentanen Gefühlsaufwallungen, das ist alles viel mehr Hülle, ist nicht unser Ich. Wenn wir mit der Intuition eintauchen, dann tauchen wir wirklich ins Ich des anderen Menschen ein und erwachen dort, wo er vielleicht schläft. Das heißt, wir lernen ihn unter Umständen besser kennen, nämlich in seinem Wesenskern kennen, den er selber vielleicht noch gar nicht kennt. Und der Gewinn für uns selber ist, dass wir dadurch eigentlich auch uns erst so richtig kennenlernen. Und das geht nämlich interessanterweise Hand in Hand. Wenn wir so mit diesem tiefen, intuitiven Verständnis wirklich auf das Ich eines anderen Menschen eingehen und ein gewisses Bewusstsein davon entwickeln, am Anfang ist das noch sehr, sehr vage und mehr eine gewisse Empfindung. die man eben wirklich nur entwickeln kann, wenn man diese ganzen Äußerlichkeiten, wie schaut der aus, welche Position hat er, wenn man das alles, das muss man alles wirklich weglegen, das ist alles uninteressant. Ob das kann er, weiß ich nicht, ein Sandler auf der Straße sein oder das kann der Herr Generaldirektor sein. Das, vielleicht ist der Sandler der geistig weiterentwickelte, das ist, und der nicht durch irgendeinen Umstand zu dem gekommen ist, durch irgendwelche Schicksalsdinge. Aber was man dann vor allem kennenlernt, ist natürlich auch das Schicksal dieses Menschen oder die Quellen des Schicksals dieses Menschen. Weil hier im Herzen, das werden wir uns dann das nächste Mal vielleicht noch genauer anschauen, hier wo unser Ich drinnen lebt, da drin sammelt sich eigentlich auch, naja, wie soll man sagen, das ganze Karma, das ganze Schicksal an. Also wenn wir hier dem Menschen begegnen, dann sehen wir ihn eigentlich in seinem Schicksalsweg in gewisser Weise, wie das vielleicht aus früheren Inkarnationen kommt. Also zumindest wenn man sehr, sehr weit entwickelt ist in dieser Intuitionsfähigkeit, dann lernt man gerade dadurch kennen, wie diese Individualität durch verschiedene Inkarnationen gegangen ist. Anfangs, wie gesagt, das ist nur eine vage Empfindung, aber dass man spürt, dass diese oder jenen Dinge kommen gar nicht aus dem Leben. Das kommt irgendwo anders her, aus einem früheren Leben, auch wenn man es noch nicht genau spezifizieren kann. Und man lernt natürlich auch erkennen, welche schicksalsmäßige, welche karmische Beziehung man selbst zu den Menschen hat. Eben dadurch lernt man wieder über sich selbst sehr viel, im Rückschlag sozusagen.
Es geht nur liebevoll.
Also das heißt, jedes Kritikastertum oder irgend sowas hat da überhaupt keinen Platz. Wir müssen ihn erkennen, so wie er ist und ihn so annehmen, wie er ist. Es geht also zunächst einmal um das, und darum eben auch diese Übungen so wichtig, diese Gleichmut des Gefühls zum Beispiel, also nicht das gleich mit einmal in Rage kommen, oh, ich kann den Kerl eigentlich nicht ausstehen, das darf auf der Ebene eben überhaupt keine Rolle spielen. Das heißt nicht, dass wir ihn dann nicht äußerlich, wenn wir dann mit ihm umgehen, und dann manchmal trotzdem in die Schranken weisen müssen, das ist manchmal sogar notwendig. Weil man kann nicht jeden Blödsinn machen lassen, man muss manchmal einschreiten. Die Frage ist nur, mit welcher Gesinnung man es tut. Also es ist absolut dieses liebevolle sich öffnen für den anderen, das ist notwendig. Dafür. Wir lernen also dann erkennen die karmischen Beziehungen vor allem. Und das ist auch etwas Wichtiges zur Vorbereitung, dass man wirklich versucht im Leben, wenn man mit Menschen begegnet, zu spüren, ob man, einmal am Anfang überhaupt, ob man mit denen in einer schicksalsmäßigen Beziehung aus früheren Zeiten steht oder nicht. Das kann man sehr wohl erkennen. Man weiß nicht, woher das kommt, man weiß nicht, war das jetzt in Griechenland oder in Ägypten oder sonst irgendwo. Dazu gehören schon sehr entwickelte Fähigkeiten, weil gerade also in frühere Erdenleben konkret zurückzuschauen, ist gar nicht so einfach. Das erfordert schon sehr viel. Und da gibt es auch sehr viel Scharlatanerie auf dem Gebiet, also wo das Blaue vom Himmel herunter erzählt wird, wenn man es halt gerade so denkt und es so hübsch wäre. Aber was man sehr wohl mit einiger Aufmerksamkeit spüren kann, ist zu spüren, ich komme mit Menschen zusammen, mit denen bin ich schicksalsmäßig verbunden. Und andere, da gibt es eigentlich diese schicksalsmäßige Verbindung aus der Vergangenheit heraus zumindest nicht. Das heißt ja nicht, dass man nicht eine anknüpfen kann für die Zukunft. Das kann ja auch ein positives Schicksal sein, das muss ja nicht immer gleich was Verheerendes deswegen sein. Aber das unterscheiden zu lernen, also bei den Menschen, denen man begegnet, verbindet mich mit denen etwas aus früheren Zeiten, ist das eigentlich ein Mensch, den ich eigentlich schon seit Ewigkeiten kenne, sozusagen in Wahrheit, oder ist das jemand, der ganz neu für mich ist? Und mit dem es vielleicht ganz interessant wäre, in der Zukunft sozusagen, für die Zukunft in Verbindung zu kommen. Aber darüber werden wir dann das nächste Mal weitersprechen. Für heute danke.